Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 9. Januar. Das sind unsere Themen. Kein 24-Stunden-Arbeitstag. Gewerkschaften und Kirchen bekämpfen die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Das Obligatorische soll nicht abgeschafft werden. Armeewaffen bleiben zu Hause. Chinas Reformpläne müssen mit Vorsicht genossen werden. Arbeitslager wird es auch in Zukunft geben. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Im Falle vom tödlichen Bootsunglück auf dem Bieler See wurde Anklage erhoben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Berner Jura Seeland hat die langwierigen Ermittlungen abgeschlossen und hat den Hauptverdächtigen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Dem heute 77-Jährigen wird vorgeworfen, ein Schlauchboot übersehen zu haben, als er im Sommer 2010 mit seinem Motorboot auf dem Bieler See unterwegs war. Im Schlauchboot befanden sich eine 24-jährige Aargauerin und ihr Freund. Wegen dem befürchteten Zusammenstoß sprang die Frau ins Wasser und wurde von der Schiffsschraube erfasst. Sie starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Am Berner Inselspital sind im letzten Jahr so viele Kinder zur Welt gekommen wie seit über 30 Jahren, nicht mehr. Auch Zürich verzeichnet fürs letzte Jahr rekordhohe Geburtenzahlen. Die Spitäler sprechen deshalb von einem Babyboom. Dem widerspricht jedoch ein aktueller Bericht von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Grund für die Geburtenzunahme sieht SRF darin, dass Eltern heutzutage immer später Kinder bekommen. Das habe zu einem statistischen Knick geführt, der jetzt sich wieder ausgleiche. Eine weitere Erklärung sei die steigende Wohnbevölkerung in der Schweiz. Wenn mehr Menschen hier leben, gäbe es auch mehr Geburten. Wie die Statistik zeige, hätten Frauen in der Schweiz durchschnittlich immer noch 1,5 Kinder. Der Parlamentsentscheid über den Kauf neuer Kampfjets könnte sich weiter verzögern. Der detaillierte Beschaffungsvertrag mit Schweden liegt erst im Mai vor. Der Ständerat soll aber schon vorher über den Kauf der 22 Gripen beraten, auf Grundlage des Rahmenabkommens mit Schweden. Dieses aber genügt vielen Parlamentariern nicht als Entscheidungsgrundlage. Laut verschiedenen Medienberichten wird in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Ständerat deshalb diskutiert, die Beratung zu verschieben. Venezuelas Staatschef Hugo Chavez kann morgen nicht als Präsident vereidigt werden. Chavez wird in Kuba wegen seiner Krebserkrankung behandelt. Deshalb musste er seine Amtsantrittsreise nach Venezuela absagen, wie Parlamentspräsident Cabello bekannt gab. Laut Verfassung endet aber Chavez' Amtszeit morgen. Wie es nun weitergehen soll, ist noch unklar. Die Regierung ist der Meinung, Chavez könne den Eid vor dem obersten Gerichtshof auch später ablegen. Die Opposition hingegen will, dass Parlamentspräsident Cabello das Amt übernimmt. Sollte Chavez gar nicht mehr als Präsident antreten können, müssen laut Verfassung binnen 30 Tagen Neuwahlen angesetzt werden. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag beginnt mit letzten Sonnenstrahlen der Morgen, dann aber wird es bewölkt mit Regen. Auch am Freitag bleibt es stark bewölkt mit zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 bis 600 Meter bei Temperaturen um 2 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. In Zukunft sollen Tankstellen-Shops rund um die Uhr alles verkaufen dürfen, was sie im Sortiment haben. National- und Ständerat haben sich in der Wintersession für die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten ausgesprochen. Damit werde ein Tabu gebrochen, befürchten Gewerkschaften und kirchliche Organisationen. Gestern haben sie das Referendum ergriffen. Wilma Rall sprach heute Morgen mit Susanne Blank, Leiterin Wirtschaftspolitik bei der Gewerkschaft Travail Suisse.
Aktuell dürfen Tankstellenshops in der Nacht und am Sonntag zwar geöffnet haben, sie dürfen aber nur ein sehr eingeschränktes Sortiment anbieten, Kaffee, Getränke und Sandwiches zum Beispiel. Ginge es jetzt nach dem Stände und dem Nationalrat, sollen sie in Zukunft das ganze Sortiment anbieten dürfen. An den Ladenöffnungszeiten selber aber ändert sich nichts. Warum bereitet Ihnen von der Gewerkschaft Travail Suisse diese Liberalisierung trotzdem Kopfschmerzen?
Es ändert sich sehr wohl etwas. Es ändert sich etwas im Arbeitsgesetz für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmenden. Und zwar wird dann einfach bewilligungsfrei die Nacht- und die Sonntagsarbeit, also 24 Stunden Arbeitszeiten im Detailhandel eingeführt. Und das ist doch ein wichtiger Schritt. Dagegen wollen wir uns wehren, weil die nächsten Schritte sind bereits vorprogrammiert. Das Parlament debattiert bereits über flächendeckende Sonntagsarbeit in der ganzen Schweiz an jedem Sonntag. Und wir sagen uns, wehret den Anfängen. Wir brauchen keine Einkäufe zu tätigen im großen Stil zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts.
Also Sie sprechen von einem Tabubruch quasi, wenn die Betreiber von Tankstellen-Shops keine Sonderbewilligung mehr anfordern müssen, wenn sie die Angestellten rund um die Uhr beschäftigen. Der National- und Ständerat haben ja damit argumentiert, dass es eine Anpassung an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen sei, dass man damit aber auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffe. Warum gelten für Sie diese Argumente nicht?
Vor 7 Jahren, als wir die Abstimmung hatten über die Öffnungszeiten in den Bahnhöfen und in den Flughäfen, kamen genau dieselben Argumente. Jetzt sind die Bahnhöfe und die Flughäfen offen. Wenn man etwas kaufen will, weil es wirklich brennt, dann kriegt man immer den Salat oder das Brot überall. Und wir sind der Meinung, es braucht nicht noch mehr. Also die Konsumbedürfnisse, die können sehr wohl abgedeckt werden. Was die Anzahl Stellen im Detailhandel betrifft, wird es nicht so sein, dass es mehr Stellen geben wird, sondern es wird insbesondere mit gleich viel Personal einfach mehr gearbeitet. Und wenn man auch noch betrachtet, volkswirtschaftlich hat diese Liberalisierung absolut keinen Nutzen. Der Franken des Konsumenten kann nur einmal ausgegeben werden. Es findet dann vielmehr ein Verdrängungskampf statt, zulasten der kleineren oder der einzelnen Detailhändler. Also insbesondere bringt das auch volkswirtschaftlich überhaupt nichts Zusätzliches.
Etwas über 20 Gewerkschaften und kirchliche Organisationen, linke Parteien, haben jetzt das Referendum gegen die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten ergriffen. Wie optimistisch sind Sie?
Wir sind sehr zuversichtlich. Es ist ein breites, wirklich ein sehr breites Bündnis gegen die Liberalisierung der Nachtarbeit und der Sonntagsarbeit. Und wir stehen einem Partikularinteresse der Erdölvereinigung gegenüber. Und ich denke, da werden sich viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger überlegen, ob es das wirklich braucht.
Sagt Susanne Blank, Leiterin Wirtschaftspolitik bei der Gewerkschaft Travail Suisse. Das Referendumskomitee hat nun bis Mitte März Zeit, die nötigen 50'000 Unterschriften zu sammeln.
Rabe Info 95,6.
Seit dem Amoklauf im Wallis letzte Woche wird in der Schweiz wieder einmal heftig über die Regeln des Waffenbesitzes gestritten. Dazu gehört auch die Diskussion um die Aufbewahrung der Armeewaffen. Denn immer wieder werden Tötungsdelikte in der Schweiz mit Armeewaffen durchgeführt. Armeewaffen notabene, die zu Hause statt im Zeughaus aufbewahrt werden. Ein wichtiges Argument gegen die Aufbewahrung der Waffen im Zeughaus ist das sogenannte Obligatorische. Die obligatorischen Schießübungen der Armeeangehörigen würden damit erschwert. Eine parlamentarische Initiative der grünliberalen Fraktion verlangt nun, das Obligatorische abzuschaffen. Zudem würden Armeewaffen dann grundsätzlich im Zeughaus gelagert. Der Bund könnte damit knapp 10 Millionen Franken sparen. Gestern hat die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates diese parlamentarische Initiative jedoch abgelehnt. Benedikt Bachmann hat mit dem grünliberalen Nationalrat Roland Fischer darüber gesprochen. Er wollte wissen, warum sich seine Partei für die Abschaffung dieser Schweizer Tradition einsetzt.
Ja, wir Grünliberale glauben, dass man die Fähigkeit, die Schusswaffe zu handhaben, besser im jährlichen WK intensiver trainieren würde als im Schießstand. Das Obligatorische ist heute so aufgebaut, dass man für kurze Zeit in den Schießstand kommt, 20 Schuss Munition verschießt und dann, wenn man besteht, wieder geht. Und dies alles unter Bedingungen, welche im realen Einsatz nie eintreffen würden. Das heißt also, man übt etwas beim Obligatorischen, was man eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit dann nicht braucht.
Jetzt ist es so, dass das Obligatorische, wenn man das abschaffen würde, dann könnte man ja die Waffen auch besser im Zeughaus lagern. Und das wäre ja eigentlich ein Argument, das gerade in der jetzigen Waffendiskussion sehr ziehen würde. Warum hat das die Mehrheit der Kommission nicht überzeugt?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weshalb, also was die Gründe im Einzelnen sind für die einzelnen Teile unserer Initiative. Sicher war das Bestreben da, dass man das Obligatorische aufrechterhalten wollte bei einer Mehrheit. Andererseits hat man auch das Gefühl gehabt, dass man jetzt mit dieser Regelung, die wir treffen wollten bezüglich Waffenabgabe, eigentlich etwas verlangen, was das Stimmvolk in der Waffeninitiative vor etwa 2 Jahren abgelehnt hat. Wir sind aber der Überzeugung, dass man heutzutage auch nach der Ablehnung dieser Waffeninitiative einzelne Elemente daraus wieder aufnehmen kann und wieder zur Diskussion bringen kann.
Womit wurde denn argumentiert, dass man jetzt das Obligatorische nicht abschaffen möchte?
Ja, die Mehrheit der Kommission war der Ansicht, dass das obligatorische Schießen noch wertvoll ist. Also sie war der gegenteiligen Ansicht wie wir von der grünliberalen Fraktion. Sie hat auch unter anderem damit argumentiert, dass es eine Tradition ist in der Schweiz. Und nicht zuletzt wollte man natürlich auch die Arbeit der Schützenvereine würdigen und aufrechterhalten. Aber es ist ja nicht so, dass wir diese Arbeit der Schützenvereine, also wir von den Grünliberalen, nicht schätzen würden. Wir schätzen diese sehr. Ich denke, viele Soldaten hätten wahrscheinlich Mühe, das Obligatorische zu erfüllen, ohne die tatkräftige Unterstützung der Schießverantwortlichen in den Vereinen. Aber wir glauben einfach, dass das Konzept nicht stimmt.
Rein praktisch gesehen ist es ja so, dass es eine Pflichtübung ist, die oft gerne vergessen geht. Das heißt, dass man dann wieder nachholen muss und schauen muss, ach, wen kann man überhaupt noch gehen? Wie ist denn dieses Argument diskutiert worden?
Ja, die Mehrheit der Kommission war der Ansicht, dass, weil heute sehr viele Soldaten den WK eben verschieben, dass man dann nicht genug Praxis bekommt. Und offenbar wurde halt dieses Argument höher gewichtet als der Umstand, dass es für viele junge Leute heute sehr schwierig ist, zu den offiziellen Terminen das obligatorische Schießen zu gehen.
Sagt der Luzerner grünliberale Nationalrat Roland Fischer. Trotz Nein der Sicherheitspolitischen Kommission wird die Abschaffung des Obligatorischen in Kürze im Nationalrat behandelt.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Gestern machte eine Meldung in der globalen Medienlandschaft die Runde. China wolle seine Arbeitslager abschaffen. Würde das tatsächlich geschehen, wäre das von enormer Bedeutung für die Stärkung des chinesischen Rechtsstaats. Kritische Stimmen bezweifeln allerdings, dass China wirklich weit gehen will. Sie befürchten, insbesondere Regimekritiker würden von Chinas Justiz weiterhin heftig angefasst. Unsere Kollegen von Radio Korax Halle haben mit dem China-Experten Dirk Pleiter von Amnesty International gesprochen. Sie wollten von ihm wissen, was ist tatsächlich von dieser Ankündigung der kommunistischen Partei China zu halten.
Also ich denke, man muss jetzt etwas vorsichtig sein, was jetzt die Bewertung dieser Ankündigung angeht. Also erstens, es ist ja noch nicht offiziell bestätigt, dass man eine bestimmte Form der Administrativhaft abschaffen wird. Also das ist im Wesentlichen erstmal das, was jetzt hier angekündigt wurde von einem Vertreter aus der Regierung, nämlich dass eine bestimmte Form der Inhaftierung, die auf administrative Anordnung verhängt werden kann, also es ist kein Gericht, was über den Freiheitsentzug entscheidet, dass diese möglicherweise abgeschafft werden soll. Nun, was offen bleibt, ist, dass die, ob möglicherweise stattdessen ein neues System eingeführt werden wird. Und was es auch erstmal nicht bedeutet, ist, dass der normale Strafvollzug geändert wird. Das heißt, es wird durchaus auch in Zukunft Arbeitslager im Sinne von Lager geben, wo Menschen inhaftiert sind und dort auch zur Arbeit gezwungen werden.
Gut, also kann man jetzt sagen, dass das erst einmal eine, nun ja, Zeitungsente vielleicht nicht, aber doch eine Übertreibung in den Medien ist, weil Abschaffung von Arbeitslagern doch etwas wohlklingender ist als Abschaffung der Administrativhaft. Würden Sie das sagen?
Das würde ich genau sagen. Und ich denke, da muss man auch wirklich sehr vorsichtig sein in der Bewertung dieser Ankündigung. Ich denke, es ist viel zu früh, um jetzt hier von einer Abschaffung von Arbeitslagern zu sprechen. Und ich meine, das, was uns letztendlich interessiert, ist, wird hier ein Schritt gemacht, der dazu führt, dass in Zukunft es zu weniger Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China kommt? Und ich denke, da ist es noch zu früh, um hier wirklich eine Aussage zu treffen. Das muss man sicherlich mit einer gewissen Vorsicht und Skepsis natürlich anschauen. Trotzdem, auch den positiven Aspekt sollte man natürlich hervorheben. Natürlich sollte die chinesische Regierung dazu ermuntert werden, nämlich das zu tun, was nicht nur viele Menschenrechtsorganisationen seit vielen Jahren fordern, sondern auch zunehmend mehr Juristen in China selbst auch gefordert haben, nämlich dass diese Administrativhaft abgeschafft wird, weil sie aus rechtlicher Sicht höchst bedenklich ist und weil sie letztendlich auch eine Quelle für eine Voraussetzung für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen deswegen ist, weil Leute, die auf administrative Anordnung hin inhaftiert werden, sind einer sehr viel größeren Willkür ausgesetzt. Erstens ist es eine Behörde, eine Sicherheitsbehörde, die mit weniger Kontrollen darüber entscheiden kann, dass ein Freiheitsentzug erfolgt. Zweitens haben die Inhaftierten weniger Möglichkeiten, auch gegen eine solche Entscheidung vorzugehen. Das heißt, sie sind auch in einer rechtlich schwierigen Situation. Und in der Praxis müssen wir auch gerade sehen, dass gerade Menschen, die jetzt zu einer unerziehungen Arbeit inhaftiert wurden, auch besonders häufig Opfer von Folter und Misshandlung waren. Die unerziehungen Arbeit ist nicht nur in politischen Fällen verhängt worden, aber insbesondere auch in politischen Fällen und zum Beispiel auch in Fällen, wo es darum geht, missliebige religiöse Gruppen zu verfolgen, wie zum Beispiel die Falun Gong-Bewegung.
Das heißt, die Leute, die von dieser Administrativhaft betroffen sind, sind vor allen Dingen, so wie ich das eben verstanden habe, politische und religiöse oder politische Häftlinge und Häftlinge aus religiösen Gründen.
Nein, das ist jetzt ein Eindruck, den ich nicht erwecken wollte. Ich habe diese jetzt nur hervorgehoben, weil hier ist es natürlich besonders schlimm, wenn ein solches Instrument existiert und dann von der Regierung oder von den Regierenden als Mittel politischer Repression eingesetzt werden kann. Tatsächlich wird die Administrativhaft nicht nur in politischen Fällen verwendet. Ein Argument für diese Administrativhaft war immer wieder auch, dass sie insbesondere angewandt werden soll in solchen Fällen, wo man zwar ein Delikt ahnden will, aber nicht zu so harten Mitteln greifen will wie das Strafrecht. Ein nicht sehr überzeugendes Argument, weil man durchaus auch für ein strafrechtliches Urteil Gefängnisurteil verhängen kann für mehrere Monate, während die Umerziehung durch Arbeit für mehrere Jahre verhängt werden konnte.
Das sagt Dirk Pleiter, China-Experte bei Amnesty International.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 9. Januar. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen, wie immer, um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Benedikt Bachmann und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.